Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir machen weiter in unserer Reihe durch den Galaterbrief und zwar werden wir uns heute beschäftigen mit Galater Kapitel 5, den Versen 7 bis 12. Galater 5, die Verse 7 bis 12 und ich lese uns, damit wir den Zusammenhang ein bisschen besser verstehen, Galater Kapitel 5 ab Vers 1 und dann bis Vers 12 und ab Vers 7 ist dann der Predigttext. Wir hören das Wort des lebendigen Gottes. So steht nun fest in der Freiheit, zu der uns Christus befreit hat. Und lasst euch nicht wieder in ein Joch der Knechtschaft spannen. Siehe, ich, Paulus, sage euch, wenn ihr euch beschneiden lasst, dann wird euch Christus nichts nützen. Ich bezeuge nochmals jedem Menschen, der sich beschneiden lässt, dass er verpflichtet ist, das ganze Gesetz zu halten. Ihr seid losgetrennt von Christus, die ihr durchs Gesetz gerecht werden wollt. Ihr seid aus der Gnade gefallen. Wir aber erwarten im Geist aus Glauben die Hoffnung der Gerechtigkeit. Denn in Christus Jesus gilt weder Beschneidung noch Unbeschnittensein etwas, sondern der Glaube, der durch die Liebe wirksam ist. Und jetzt der Predigttext. Ihr lieft gut. Wer hat euch aufgehalten, dass ihr der Wahrheit nicht gehorcht? Die Überredung kommt nicht von dem, der euch berufen hat. Ein wenig Sauerteig durchsäuert den ganzen Teig. Ich traue euch zu in dem Herrn, dass ihr nicht anders gesinnt sein werdet. Wer euch aber verwirrt, der wird das Urteil tragen, wer er auch sei. Ich aber, ihr Brüder, wenn ich noch die Beschneidung verkündigte, warum würde ich dann noch verfolgt? Dann hätte das Ärgernis des Kreuzes aufgehört. O, dass sie auch abgeschnitten würden, die euch verwirren. Soweit Gottes Wort. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, als Christen haben wir die gute Nachricht, das Evangelium. Wir sind Menschen mit einer guten Nachricht, in einer Welt voller schlechter Nachrichten. Aber das heißt nicht, dass unser Leben als Christen immer rosarot ist. Im Gegenteil, Christen haben die gleichen Probleme mit Leiden, mit Krankheiten, mit Streit, mit Konflikten, wie alle anderen Menschen auch. Und doch gibt es Dinge im Leben von Christen, die sind anders. Manche sind sehr schön, zum Beispiel die Gemeinschaft mit anderen Christen zu genießen. Ich kenne Leute, die keine Christen sind, so nicht. Andere Dinge am Christsein sind aber auch anstrengend und nicht immer schön. Das zu erklären, hole ich ein bisschen aus. Die 2000 Jahre, die es das Christentum mittlerweile gibt, sind einerseits eine Erfolgsgeschichte. Aus einer Gemeinschaft um einen jüdischen Wanderprediger wurde über Jahrhunderte eine Bewegung, die die ganze Welt erobert hat, oder zumindest große Teile der Welt. Das Buch der Christen, die Bibel, ist das weit verbreitetste Buch der Welt. Und zumindest auf dem Papier gehört ungefähr ein Drittel der Weltbevölkerung dem Christentum an. Es gibt aber auch die Schattenseiten der Geschichte. Die 2000 Jahre Kirchengeschichte sind auch eine Geschichte von Spaltungen, von unrechten Kriegen im Namen des Christentums, von Streit und von vielen Diskussionen. Warum ist das so? Ich glaube, weil das Christentum in einem Sinn sehr schwach ist. Ja, es ist keine Weltanschauung, die irgendwo in der Welt einen großen Tempel hat, wo man hinpilgern kann und wenn man nur da reingeht, dann ist man irgendwie dabei. Es ist keine Religion, die eine große Armee hat, die durch die Welt zieht und die Welt für sie erobert. Es ist auch keine Religion, wo es einfach die 5 Schritte zum Glück gibt und wenn man diese 5 Schritte abgearbeitet hat, dann hat man es geschafft und dann ist alles gut. Im Kern des Christentums steht die Botschaft von einem Menschen, der gleichzeitig Gottes Sohn war und der sich selbst an einem Kreuz opferte, um anderen Menschen das Leben zu schenken. Und um das zu verbreiten, haben er und seine Nachfolger keinen Krieg geführt, keine Waffen benutzt, kein Geld in die Hand genommen, keine großen Gebäude gebaut, sondern sie haben einfach die Botschaft weitererzählt. Das Christentum hat die Welt erobert, weil es in den vergangenen 2000 Jahren Hunderte, Tausende von Menschen gab, die bereit waren, diese Botschaft weiterzusagen, selbst wenn es sie das Leben gekostet hat. Und auch bei der Botschaft gilt, sie ist einerseits eine Erfolgsgeschichte. Überall auf der Welt haben Menschen diese Botschaft gehört und beschlossen, dieser Botschaft zu glauben. Aber andererseits gab es auch da immer wieder Probleme. Manchmal haben Menschen gedacht, sie müssten andere mit Waffengewalt davon überzeugen, dass das Christentum richtig ist. Aber was noch viel schlimmer war, sind Menschen in den vergangenen 2000 Jahren, die diese Botschaft, die hier in der Bibel zu lesen ist, verändert haben. Immer wieder haben Menschen die Botschaft des Christentums genommen und kleine oder größere Änderungen daran vorgenommen. Und die Folgen davon sind schlimm. Schon zu Zeiten, als die Bibel noch nicht abgeschlossen war, gab es solche Menschen, die Veränderungen an der Bibel vorgenommen haben oder Veränderungen an der Botschaft. Die Bibel bezeichnet solche Dinge als falsche Lehre, als Irrlehre oder mit einem Fremdwort auch als Häresie, das ist das griechische Wort, was dort immer steht. Und bei Irrlehren oder falschen Lehren, da handelt es sich nicht einfach um Lehren, wo Menschen, die die Bibel sorgfältig lesen, die Bibel ernst nehmen, nach sorgfältiger Prüfung zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen. Nicht alles, worüber Christen sich nicht einig sind, ist dann gleich eine Irrlehre. Sondern eine Irrlehre ist eine Abweichung von der Botschaft, die den Kern unseres Glaubens betrifft, nämlich das Evangelium von Jesus Christus. Und wenn ihr bisher aufmerksam zugehört habt bei der Reihe durch den Galaterbrief und schon öfters hier wart, dann wisst ihr erstens, dass der Galaterbrief geschrieben wurde, weil so eine Irrlehre damals in den Gemeinden aufgetaucht ist. Und ihr kennt auch die konkrete Irrlehre, die damals dort die Gemeinden bedrohte. Sie lautete in Kurzform: um Christ zu werden, muss man an Jesus glauben. Aber dann muss man auch noch ein paar Dinge leisten. Ja, man muss sich beschneiden lassen und sich an alle jüdischen Gesetze halten und das tun und jenes machen. Das war die Lehre, die damals die Gemeinden in Galatien bedroht hat. Aber das Evangelium der Bibel ist ein total anderes. Es spricht auch von Glauben, aber es sagt nicht, der Glaube muss sein. Und dann gibt es noch viele andere Dinge, die man auch noch tun muss. Sondern die Botschaft des Evangeliums, die gute Nachricht der Bibel ist, der Glaube an Jesus, und zwar nur der Glaube an Jesus, der rettet uns. Nicht das, was wir tun, auch nicht zu 1%, was wir tun, sondern nur das, was Jesus für uns getan hat. Es ist die große Frage, sind wir aus Glauben allein gerechtfertigt oder aus unseren Werken? Und diese Frage beschäftigt Kirchen, Gemeinden und Christen bis heute. Es war zum Beispiel die Frage, die vor 500 Jahren zur Reformation geführt hat und die dazu geführt hat, dass die evangelischen Christen aus der katholischen Kirche ausgetreten sind. Andere Irrlehren, die uns heute bedrohen, sind zum Beispiel, dass die Bibel ganz einfach nicht Gottes Wort ist. Die Auffassung führt dann zu ganz verschiedenen Dingen. Zum Beispiel ist dann Jesus nicht mehr am Kreuz gestorben. Steht zwar in der Bibel, aber wenn die Bibel nicht Gottes Wort ist, dann ist das auch nicht mehr klar. Oder man kommt zu dem Schluss, ja, Jesus war zwar ein guter Mensch, aber überhaupt nicht Gottes Sohn. Oder man kommt zu dem Schluss, die Auferstehung hat so gar nicht stattgefunden. Eine andere Irrlehre, die heute die Gemeinden bedroht, ist, dass die Bibel mit ihren Ansichten zum Thema Sexualität uns eigentlich heute überhaupt nichts mehr zu sagen hat. Das ist alles in die Situation geschrieben von vor 2000 Jahren und wir heute sind ja deutlich schlauer. Und plötzlich wird die Ehe zwischen einem Mann und einer Frau nur noch eine Option unter ganz vielen anderen. Na, dabei hatte Gott sich die Ehe ausgedacht, die Ehe zwischen einem Mann und einer Frau für ein ganzes Leben, als ein Bild, um der Welt deutlich zu machen, was das Evangelium ist, wie die Beziehung zwischen ihm und seiner Gemeinde ist. Und ich könnte diese Liste bis heute Abend und wahrscheinlich noch darüber hinaus lange fortsetzen. Die Geschichte der Gemeinden zeigt, Irrlehren tauchen überall dort auf, wo es christliche Gemeinden gibt. Man kann davon ausgehen, wo es Christen gibt, wo es Gemeinden gibt, da gibt es auch irgendwann Irrlehren. Und vielleicht denkst du dir heute Morgen, ja, also mich betrifft das nicht. Aber das wäre das Falscheste, was du denken kannst. Denn jeder Christ wird in seinem Leben mit falschen Lehren konfrontiert. Wenn ihr die Briefe im Neuen Testament durchlest, dann achtet mal darauf, wie oft schon damals, kurz nachdem die Gemeinde gegründet wurde, die Apostel Irrlehren bekämpfen mussten und die Christen davor gewarnt haben, falschen Lehren nachzufolgen. Und das hat sich bis heute nicht geändert. Jeder Christ wird in seinem Leben mit Irrlehren konfrontiert und steht vor der Herausforderung, darauf eine Antwort zu finden. Und deswegen wollen wir uns heute mit diesem Thema beschäftigen. Das Thema für heute ist: Vertraue keiner Irrlehre. Erstens, denn Irrlehren kommen nicht von Gott. Zweitens, Irrlehren machen alles kaputt. Drittens, Irrlehren bringen nur Gericht. Und viertens, Irrlehren zerstören das Evangelium. Ich wiederhole das nochmal. Thema für heute: Vertraue keiner Irrlehre. Erstens, denn Irrlehren kommen nicht von Gott. Zweitens, denn Irrlehren machen alles kaputt. Drittens, denn Irrlehren bringen nur Gericht. Und viertens, denn Irrlehren zerstören das Evangelium. Mein erster Punkt: Vertraue keiner Irrlehre, denn Irrlehren kommen nicht von Gott. In den ersten Versen von Kapitel 5 hatte Paulus die Galater ermahnt, in der Freiheit stehen zu bleiben, zu der sie Jesus befreit hatte. Und in den Versen 7 bis 12 wird er konkret. Was bedeutet es, in der Freiheit zu stehen, von der er in Vers 1 von Kapitel 5 spricht, in Bezug auf die Irrlehrer? Paulus blickt erst einmal in die Vergangenheit. In Vers 7 schreibt er ganz am Anfang von unserem Abschnitt: Ihr lieft gut. Paulus vergleicht hier das Leben eines Christen mit einem Langstreckenlauf. Und er sagt: Naja, früher, als ihr losgelaufen seid, so von der Startlinie los, das sah richtig gut aus. Ihr habt dem Evangelium geglaubt, ihr habt das gemacht, was man als Christ machen soll, ihr habt keiner falschen Lehre geglaubt. Aber heute seid ihr irgendwie so am Straucheln und am Torkeln und es ist nicht mehr so gut, wie es mal war. Ihr seid mal gut gelaufen, aber jetzt lauft ihr nicht mehr gut. Und so stellt er die Frage am Ende von Vers 7: Wer hat euch aufgehalten? Und die Antwort ist: die Irrlehrer, die damals in den Gemeinden in Galatien aufgetreten sind, nachdem Paulus weg war. Und Paulus stellt die Frage den Galatern nicht, weil er möchte, dass sie ihm jetzt schnell einen Brief schreiben und ihn die Frage beantworten. So nach dem Motto: Uns hat aufgehalten, und dann schreiben sie ihm eine Antwort. Nein, es ist eine rhetorische Frage. Denn wenn man den Galaterbrief liest, dann stellt man fest, Paulus weiß ganz genau, was in der Gemeinde abgeht. Aber er will die Galater aufmerksam machen. Er will sie aufrütteln. Er will sagen: Hey Leute, früher habt ihr der Wahrheit geglaubt und heute glaubt ihr ja nicht mehr. An wem liegt das denn? Also an Paulus liegt es nicht. Das hat er auch im ganzen Galaterbrief deutlich gemacht. Er hat deutlich gemacht: Ihr kennt das, was ich euch verkündigt habe. Ich bin Apostel. Aber Paulus sagt noch mehr. Er sagt in Vers 8: Die Überredung kommt nicht von dem, der euch berufen hat. Und mit dem, der sie berufen hat, meint er Gott. Paulus sagt: Das, was euch da neuerdings beigebracht wurde, das stammt nicht von mir und das stammt schon gar nicht von Gott. Warum ist es wichtig, dass Paulus das sagt? Ist doch irgendwie logisch. Also, wenn Paulus schon sagt, das ist eine Irrlehre, dass er dann überzeugt ist, dass sie nicht von Gott kommt, das ist doch eigentlich klar. Wisst ihr, ich glaube, das ist so wichtig, weil die meisten Irrlehren, die es in der Kirchengeschichte gab, die hatten kein großes Schild vorne dran, wo drauf stand: Irrlehre. Und die Irrlehrer, die in die Gemeinden kamen, die hatten meistens auch kein rosa Stirnband an, wo erstmal ganz dick und fett drauf stand: Irrlehrer. Und die Irrlehrer haben sich auch nicht auf die Kanzel gestellt und den Leuten gesagt: Liebe Leute, jetzt hört mir mal gut zu, ich bin ein Irrlehrer. Wisst ihr, Irrlehren hören sich immer irgendwie christlich an. Sie benutzen christliche Wörter, sie beinhalten christliche Glaubenssätze und sie verdrehen das alles nur ein bisschen. Aber am Ende hat dieses bisschen große Auswirkungen. Und die Frage ist: Warum tarnen sich Irrlehren so? Oder wir könnten auch grundsätzlicher fragen: Warum gibt es sie überhaupt? Und das liegt daran, dass sie schlussendlich auf den Teufel zurückgehen. Der Teufel ist der, der sich die Irrlehren ausgedacht hat, um die Gemeinde zu schädigen. Und der Teufel ist vor allem überhaupt nicht dumm. Er weiß ganz genau, wenn ich den Christen erzähle, Christen, die an Gott glauben, wenn ich denen erzähle, Gott gibt es nicht, dann werden alle Christen sagen, hey, das glauben wir nicht. Der Teufel weiß, wenn er so plump ist, dann hat er wenig Erfolg. Aber wenn ich, aus Sicht des Teufels jetzt gesprochen, alles Mögliche nehme, was die Christen kennen und was sie mögen und was sie gewohnt sind zu hören und das nur ein bisschen verdrehe und an den entscheidenden Stellen was verändere, dann kann es mir gelingen, sie langsam von der Wahrheit abzubringen. Ja, so war es ja in Galatien. Die Irrlehrer, die dort aufgetreten sind, die haben so Wörter benutzt wie Beschneidung, Gesetz, Glaube, Abraham. Das waren alles Wörter aus der Bibel. Paulus hat sie auch verwendet. Die Irrlehrer haben sie verwendet. Und es gab aber diese kleinen Unterschiede, die am Ende einen großen Unterschied ausgemacht haben. Was bedeutet das für uns heute praktisch, 2000 Jahre später? Erstens, und der Punkt ist mir sehr, sehr wichtig, nicht alles, was du hörst und was sich christlich anhört, ist auch christlich. Der Maßstab, ob eine Predigt gut ist, ist nicht, ob du dich gut dabei fühlst. Der Maßstab ist auch nicht, ob der Redner toll reden kann. Der Maßstab ist nicht mal, ob er viele christliche Wörter verwendet. Der Maßstab ist die Bibel. Nur Dinge, die mit der Bibel übereinstimmen, sind auch tatsächlich Wahrheit, die von Gott kommt. Und selbst die Bibel kann man verwenden, um Dinge zu verdrehen. Ihr kennt bestimmt alle die Geschichte, wo Jesus in der Wüste vom Teufel versucht wurde, ganz am Anfang von seinem Dienst. Was hat der Teufel gemacht, um Jesus zu versuchen? Er ist nicht zu Jesus hinmarschiert und hat gesagt, hey Jesus, hast du schon mal drüber nachgedacht, ob du auch wirklich Gottes Sohn bist? Vielleicht bist du es ja gar nicht. Oder er hat auch nicht gesagt, hey Jesus, lass uns doch mal zusammen jetzt hier weggehen, das alles, was du vorhast, macht doch gar nicht so viel Sinn. Das wäre viel zu plump gewesen. Der Teufel hat es viel vorsichtiger und viel hintergründiger probiert. Er hat die Bibel genommen und die Bibel zitiert, um Jesus von seinem Dienst wegzubringen. Oder nehmen wir Paulus selbst vor seiner Bekehrung. Paulus konnte das gesamte Alte Testament auswendig. Er konnte wahrscheinlich Stellen aus dem Alten Testament zitieren, die es ihm erlaubt haben, die ihm sogar befohlen haben, Christen zu verfolgen. Nicht alles, was sich christlich anhört, ist auch christlich. Und das zweite Praktische, was wir uns mitnehmen sollten, ist, sei durchaus gefasst darauf, dass du in deinem Leben auf Irrlehren treffen wirst. Ich habe einen guten Freund und dessen Pastor hat letztens zu ihm gesagt, ach du immer mit deinen Irrlehren. Weißt du, ich glaube, Irrlehren sind heute nicht mehr so das Problem. Und das ist ziemlich tragisch, wenn ein Pastor sowas sagt. Dann können sich vielleicht alle gut fühlen, der Pastor und auch seine Gemeinde. Aber dann lebt man als Pastor völlig an der Realität vorbei. Und mit seiner solchen Einstellung erzählt er den Leuten in seiner Gemeinde natürlich, Leute, ihr braucht euch keine Sorgen zu machen, so etwas wie Irrlehren steht zwar im Neuen Testament, aber heute haben wir das längst hinter uns gelassen. Es ist total naiv zu glauben, dass der Teufel vor 2000 Jahren die Christen mit Irrlehren angegriffen hat und heute dann einfach so damit aufgehört hat. Als Christen sollten wir wachsam sein und aufpassen, denn Irrlehren sind nicht ohne. Mein zweiter Punkt, vertraue keiner Irrlehre, denn Irrlehren machen alles kaputt. Was macht Irrlehren so gefährlich? Es ist nicht nur so, dass sie falsch sind. Es ist auch so, dass Menschen, die auf Irrlehren hereinfallen, ein Problem haben. Irrlehren bleiben an sich nie stehen. Irrlehren greifen um sich. Paulus schreibt in Vers 9, ganz kurz, ein wenig Sauerteig durchsäuert den ganzen Teig. Und das Bild, was dahinter steht, ist das, was damals die Leute alle kannten. Wenn man ein Stück, einen Klumpen Teig hat, der kann noch so groß sein, und der ist ungesäuert und man tut nur ein bisschen Sauerteig rein und man wartet eine Weile, dann ist irgendwann der ganze Klumpen Teig auch Sauerteig. Und ähnlich ist es mit Irrlehren, sagt Paulus. Wenn wir nicht aufpassen, dann erobern sie ganze Gemeinden. Ja, wenn man eine Gemeinde von 100 Leuten hat und da ist einer drin, der lehrt eine Irrlehre, dann ist es völlig naiv zu glauben, ah ja, okay, die 100 Leute bleiben einfach sitzen und sind einfach nett zu dem Irrlehrer und der Irrlehrer bleibt da sitzen und ist einfach nett zu den 100 Leuten und alles ist gut. Für den Irrlehrer halt schade, aber die anderen 100 haben kein Problem. Sondern Paulus sagt, Irrlehren haben immer die Neigung, sich durch Gemeinden zu fressen. Es gibt viele Kirchen und Gemeinden in dieser Welt, die früher das Evangelium gepredigt haben. Ein Beispiel dafür sind die evangelischen Landeskirchen in unserem Land. Und dann irgendwann kamen Pastoren, die falsche Lehre gebracht haben. Erst nur ein bisschen. Man hat gedacht, naja, man muss sich ja verstehen und es gibt unterschiedliche Positionen. Und dann kam immer mehr. Und niemand hat etwas dagegen gemacht. Manche haben sich vielleicht gedacht, naja, schon ein bisschen komisch, was der da vorne erzählt. Hört sich irgendwie nicht so an, wie das, was der letzte Pastor gesagt hat. Aber er wird ja Pastor sein, er hat ja Theologie studiert. Er weiß schon, was er tut. Und mit der Zeit wurden die Kirchen leerer und leerer und es störte kaum jemanden mehr. Und wie ein Sauerteig breitete sich die falsche Lehre aus. Und irgendwann hatte jeder oder fast jeder sich dran gewöhnt. Aus einer Gemeinde oder aus Gemeinden, die früher das Evangelium verkündigt haben, waren Gemeinden geworden, in der das Evangelium keine oder kaum noch eine Rolle spielte. Und deswegen ist es so wichtig, dass Gemeinden wachsam sind und dass Gemeinden auch tatsächlich immer mal darüber reden, was alles Falsches geglaubt wird. Natürlich sollen wir uns als Gemeinde hauptsächlich damit beschäftigen, was die Bibel sagt, wie groß Gott ist, was er für uns getan hat. Wir sollen positive Menschen sein, Menschen mit einer guten Nachricht für diese Welt. Aber wir sollen trotzdem auch immer wieder darüber reden, was Falsches geglaubt wird, damit wir als Christen selbst nicht auf falsche Lehre hereinfallen. Es ist auch wichtig, dass die Ältesten aufpassen, dass in der Gemeinde keine Irrlehre gepredigt wird. Aber ich glaube, dass dieser Befehl hier in Vers 9, oder diese Aussage ist es ja eigentlich nur, ein wenig Sauerteig durchsäuert den ganzen Teig, dass der zunächst einmal an jeden einzelnen Christen in der Gemeinde geht. Denn Paulus schreibt diesen Brief nicht an die Ältesten in Galatien, sondern an die ganze Gemeinde. Jeder in der Gemeinde, jeder Christ hat den Auftrag, in den Lehren der Bibel fest und sicher zu werden. Ja, nicht nur, um zu wissen, was das Christentum ist, was er eigentlich behauptet zu glauben, sondern auch, um rauszufinden, wenn er auf irgendeine Behauptung trifft, die sich vielleicht christlich anhört, ob die richtig oder falsch ist. Nun könnte man ja denken, naja, okay, Irrlehre ist schlimm. Vielleicht führt es dazu, dass Gemeinden sich spalten, aber ist es wirklich so wild? Das Krasse an Irrlehren ist, sie sind nicht nur problematisch hier in diesem Leben. Sie sind vor allem problematisch in dem, was kommt. Mein dritter Punkt, vertraue keiner Irrlehre, denn Irrlehren bringen nur Gericht. Paulus macht einen Unterschied zwischen Menschen, die von einer Irrlehre verunsichert oder verwirrt werden, und denen, die wirklich eine Irrlehre verkündigen. Das ist für ihn nicht das Gleiche. Das sehen wir in Vers 10. Er sagt, ich traue euch zu in dem Herrn, also euch Galatern, dass ihr nicht anders gesinnt sein werdet. Also dass ihr der Irrlehre nicht nachfolgt. Wer euch aber verwirrt, also wer ein Irrlehrer ist, der wird das Urteil tragen, wer er auch sei. Und Paulus sagt hier ganz klar, jeder, der eine Irrlehre verbreitet und lehrt, wird von Gott verurteilt. Ja, das Evangelium zu verdrehen und das dann anderen Menschen weiterzusagen, das ist das Schlimmste oder eine der schlimmsten Sünden, die man begehen kann. Und dabei ist es Paulus egal, ob der Irrlehrer der tollste Typ überhaupt ist. Wir sehen das dadurch, dass er ganz am Ende von Vers 10 noch hinzufügt, wer er auch sei. Völlig egal, wer dieser Irrlehrer ist. Wenn er der reichste Mensch ist und der bestaussehendste Mensch und der am besten reden kann, völlig egal. Jemand, der das Evangelium verdreht und das anderen Menschen beibringt, der hat ein großes Problem, wenn es zum Gericht kommt. Nicht so hart ist Paulus zu den Galatern selbst. Paulus vertraut darauf, dass sie die Kurve kriegen. Was gibt ihnen da Zuversicht? Hat er vielleicht irgendwie zwischendurch, als er einen Brief geschrieben hat, einen Brief aus den Gemeinden in Galatien bekommen, wo er irgendwie Hoffnung gekriegt hat? Und er hat gesehen, okay, da gibt es einige, die wachen jetzt langsam auf und deswegen schreibt er jetzt dahin, ich habe Zuversicht, dass es dass ihr die Kurve kriegt. Oder kennt er die Galater so gut, dass er weiß, naja, die sind jetzt halt so drauf, aber das wird vergehen und in 2 Monaten ist alles wieder gut. Beides ist nicht der Grund. Wenn wir genau reingucken in Vers 10, heißt es, ich traue euch zu in dem Herrn. Das heißt, Paulus vertraut nicht auf die Galater, auf die tolle Erkenntnis der Galater, sondern er vertraut auf Gott. In Philippern zum Beispiel schreibt er in Philipper 1, Vers 6, ich bin davon überzeugt, dass der, welcher euch ein gutes Werk angefangen hat, es auch vollenden wird bis auf den Tag Jesu Christi. Und dieses Vertrauen, das hat Paulus hier auch. Er vertraut darauf, dass Gott die Galater nicht in der Irrlehre drin lassen wird. Aber nicht, weil er die Galater so toll findet, sondern weil er Gott vertraut. Und doch ist die Situation sehr ernst. Es ist zwar so, dass das harte Gericht, von dem Paulus hier spricht, die Irrlehrer treffen wird, aber im Galaterbrief wird auch klar, dass die Galater nicht bei Jesus ankommen werden, wenn sie die Irrlehre behalten und nicht umkehren. Ja, es ist so, und wenn man den ganzen Brief liest, fällt es auf, dass die Galater wirklich so auf der Kippe stehen, abzufallen. Einerseits nennt Paulus sie immer wieder Brüder. Ja, und er schreibt hier, er ist überzeugt davon, dass Gott sie bewahren wird. Aber auf der anderen Seite sagt er auch zu ihnen, ihr seid losgetrennt von Christus, ihr seid aus der Gnade gefallen. Das ist in Vers 4 von unserem Kapitel. Paulus ringt um die Menschen in der Gemeinde. Er wirbt um sie, er kämpft um sie, weil er weiß, die Irrlehrer werden einmal böse enden, wenn sie vor Gott stehen. Und die, die ihnen geglaubt haben, die werden auch nicht viel besser enden. Und deswegen sollte jeder Einzelne von uns, und ich sage wirklich jeder Einzelne von uns, es sich zu einem ganz wichtigen Ziel in seinem Leben machen, das Evangelium immer besser zu begreifen und zu verstehen. Nur dann, wenn man das macht, ist man in der Lage, den Angriffen des Teufels Widerstand zu leisten. Das meint Paulus, wenn er in Epheser 6, Vers 11 schreibt, zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr standhalten könnt gegenüber den listigen Kunstgriffen des Teufels. Ja, Paulus weiß, wie der Teufel ist. Der Teufel kommt nicht ins Gesicht, frontal und sagt einfach, hör auf, an Gott zu glauben, sondern er kommt meistens von hinten und verdreht erst ein bisschen und macht dann aus einem bisschen viel, wie ein bisschen Sauerteig aus einem großen Klumpenteig ebenfalls Sauerteig macht. Was macht Irrlehren so gefährlich? Es ist nicht einfach die Tatsache, dass sie falsch sind oder dass sie schwer zu erkennen sind. Es ist vor allem die Tatsache, dass sie das Evangelium, die gute Nachricht, selbst angreifen. Das ist mein 4. und letzter Punkt. Vertraue keiner Irrlehre, denn Irrlehren zerstören das Evangelium. Paulus schreibt in Vers 11, ich aber, ihr Brüder, wenn ich noch die Beschneidung verkündigte, warum würde ich dann noch verfolgt? Beschneidung ist hier das Kurzwort für die Irrlehre, die in den Gemeinden gepredigt wurde. Zur Erinnerung nochmal, die Irrlehre lautete, du musst an Jesus glauben und dann noch etwas tun, um errettet zu werden. Und dieses noch etwas war in den Gemeinden unter anderem die Beschneidung. Und deswegen benutzt Paulus hier das Wort Beschneidung als Kurzwort für die Irrlehre. Aber was bedeutet jetzt die Frage von Paulus in Vers 11? Er sagt, ich aber, ihr Brüder, wenn ich noch die Beschneidung verkündigte, warum würde ich dann noch verfolgt? Was er damit meint, ist nicht ganz klar, weil wir heute eben nicht mehr die Situation kennen. Wahrscheinlich war es so, dass die Irrlehrer in Galatien mitbekommen hatten, dass Paulus gar nichts an sich dagegen hatte, Leute beschneiden zu lassen. Zum Beispiel hat er den Timotheus beschneiden lassen, der nicht beschnitten war, um den Juden kein Ärgernis zu sein. Und wahrscheinlich hatten das die Irrlehrer mitbekommen und dann so etwas erzählt wie, guckt euch mal den Paulus an. Ja, bei uns in Galatien erzählt er, die Beschneidung wäre ganz schlimm. Und woanders geht er hin und sagt, der Timotheus soll beschnitten werden. Der Paulus weiß selbst nicht, was er will, den kann man nicht ernst nehmen. Ich weiß nicht, ob sie Paulus bewusst oder unbewusst missverstanden haben. Auf jeden Fall war Paulus tatsächlich nicht gegen die Beschneidung. Er war nur dagegen, wenn man sagte, du musst dich beschneiden lassen, um in den Himmel zu kommen. Dagegen war er. Der Vorwurf stand also im Raum, Paulus predigt selbst die Beschneidung. Und gegen diesen Vorwurf sagt er in Vers 11, ich aber, ihr Brüder, wenn ich das machen würde, wenn ich die Beschneidung noch verkündigen würde, warum würde ich dann noch verfolgt? In anderen Worten, Leute, mir sowas zu unterstellen, ist völliger Unsinn. Wenn ich die Beschneidung tatsächlich predigen würde, also wenn ich wirklich predigen würde, du musst etwas tun, um in den Himmel zu kommen, dann würde mich keiner hassen. Ja, für die Römer wäre das okay, dann wäre ich ja Jude und die Juden waren für die Römer irgendwie okay. Und die Juden wären natürlich super zufrieden mit mir. Aber die Tatsache, dass ich verfolgt werde, dass ich im Gefängnis lande, dass ich Probleme habe, das zeigt doch, dass an meiner Botschaft etwas dran ist, was sowohl den Römern als auch den Juden nicht gefällt. Also der Vorwurf, ich würde die Beschneidung predigen, macht mit meinem Leben überhaupt keinen Sinn. Irgendetwas, sagt Paulus, ist an meiner Botschaft dran, was den Menschen nicht gefällt. Und dieses Etwas erklärt er am Ende von Vers 11. Er schreibt, dann hätte das Ärgernis des Kreuzes aufgehört. Im Griechischen steht hier für das Wort Ärgernis das Wort Skandalon. Und daher kommt unser Wort Skandal, was ihr wahrscheinlich alle kennt. Paulus sagt, dass wenn man die Beschneidung predigt, wenn man predigt, du musst etwas tun, um in den Himmel zu kommen, dann hat das Ärgernis oder der Skandal des Kreuzes aufgehört. Wie meint er das? Es gibt eben diese zwei Möglichkeiten. Entweder wir werden durch etwas errettet, was wir selbst tun. Und das ist das, was Paulus die Beschneidung nennt. Oder wir werden errettet durch das, was Jesus für uns am Kreuz getan hat. Und das gefällt den Menschen erstmal nicht. Ja, für die Römer war das ein Ärgernis, weil der Tod am Kreuz die schändlichste aller Hinrichtungsarten war. Cicero schreibt, als gebildeter Römer spricht man nicht mal über das Kreuz. Das erwähnt man nicht mal. Und jetzt einen Gott anzubeten, der an einem solchen Kreuz gehangen hatte, das war für sie undenkbar. Und Juden hatten mit dem Kreuz ein anderes Problem. Denn das Kreuz sagte ihnen ins Gesicht, ihr lieben Juden, ihr seid schlecht. Die Juden dachten, ja, wir sind so gut, dass wir uns den Himmel irgendwie erarbeiten können. Ja, manchmal sündigen wir, aber mit den richtigen Opfern und der richtigen Einstellung und den richtigen Gesetzeswerken und der Beschneidung und dem richtigen Stammbaum kriegen wir das schon alles irgendwie hin und Gott wird zufrieden mit uns sein. Ja, und in diese Welt kam Jesus und Jesus ging ans Kreuz. Und er sagte damit zu allen Juden, alles das, was ihr tut, um vor Gott zu bestehen, alles das, was ihr euch ausgedacht habt, so sehr ihr euch auch anstrengt, ihr seid so genauso Sünder wie alle anderen Menschen auch. Und ihr habt es genauso nötig, dass ich für euch am Kreuz sterbe. Und so wurde das Kreuz für Römer und für Juden zu einem großen Ärgernis, zu einem Skandal. Und dieser Skandal, das ist die gute Nachricht für die Christen, denn es ist unsere einzige Hoffnung. Aber dann kam die Irrlehre in Galatien und die sagte, du bist gar nicht so schlecht. Du kannst was tun, damit du Gott gefällst, um dich vor Gott besser zu machen. Und Paulus sagt hier, wenn das stimmt, wenn wir Menschen das könnten, wenn wir Menschen wirklich ein bisschen gut wären, dann wäre Jesus umsonst gestorben. Warum dann noch Menschen mit dem Skandal des Kreuzes ärgern? Es war doch eh umsonst. Gute Menschen brauchen kein Kreuz. Ich bin davon überzeugt, dass alle Irrlehren eine Sache gemeinsam haben. Ja, hier in Galatien die Irrlehre der Werkgerechtigkeit, aber auch alle anderen bis heute. Sie leugnen das, was am Kreuz geschehen ist, oder vielleicht leugnen sie es nicht, aber sie machen es unwichtig und drängen es an den Rand. Alle Irrlehren wollen nicht wahrhaben, dass wir Menschen wirklich so böse sind und dass wir unfähig sind, uns selbst zu erlösen. Oder sie wollen nicht wahrhaben, dass Gott wirklich seinen Sohn opfern musste, um uns zu erretten. Oder sie wollen nicht wahrhaben, dass es wirklich Gottes Sohn war, der da am Kreuz hing. Jede Irrlehre greift in der ein oder anderen Form das Evangelium an, das Zentrum unseres Glaubens. Und deswegen ist Paulus auch so unglaublich hart und so unglaublich scharf gegen die Irrlehrer. Vers 12 schreibt er, oh, dass sie auch abgeschnitten würden, die euch verwirren. Zugegeben, der Vers ist schwierig zu übersetzen. Vor allem, weil sich die meisten Übersetzungen nicht trauen, das zu schreiben im Deutschen, was Paulus dort im Griechischen hingeschrieben hat. Denn im Original steht hier so etwas wie, oder dass diesen Leuten, die euch verwirren, das abgeschnitten würde, was sie zum Mann macht. Das ist weder jugendfrei noch politisch korrekt. Und vielleicht ist Paulus niemals in seinen ganzen Briefen so hart zu anderen Menschen gewesen. Aber die Frage ist, warum ist er so hart? Ist es, weil er die Irrlehrer nicht mag oder weil er einfach mal Dampf ablassen will oder weil jetzt nach 5 Kapiteln, ich werbe so sehr um euch, ich kämpfe so sehr um euch, jetzt muss ich mal einen raushauen, weil ich es nicht mehr aushalte? Der Grund für seine harten Worte über die Irrlehrer ist, dass er die Galater sehr liebt. Und dass er weiß, für diese Galater gibt es nur eine Hoffnung. Und diese Hoffnung ist, dass sie zurückkehren zum Evangelium. Und deswegen spricht er so hart über die Irrlehrer, weil sie den Galatern dieses Evangelium weggenommen haben. Ich gebe zu, dass das, was ich heute gesagt habe, vielleicht nicht so ermutigend war. Der Abschnitt ist einfach jetzt nicht so der ermutigende Abschnitt. Irrlehre ist ernst und jeder Christ ist aufgerufen, dagegen in seinem Leben zu kämpfen und aufzupassen, wachsam zu sein. Aber ich glaube, es gibt in unserem Abschnitt doch eine Ermutigung. Und diese Ermutigung ist Paulus selbst. Die Frage ist doch, warum? Warum um alles in der Welt legt Paulus so einen großen Wert drauf, so eine große Energie da rein, die Galater zurückzugewinnen? Warum macht er das? Was hat er schon von den Galatern? Er war nicht finanziell abhängig von ihnen. Sie haben ihm nichts gebracht. Sie haben nur Stress gemacht. Und trotzdem hat er die Menschen so sehr geliebt, dass er alles in diesem Brief versucht, um sie davon abzubringen, der Irrlehre hinterherzulaufen. Aber es ist nicht nur die Liebe zu den Christen in Galatien, die Paulus zeigt, die so ermutigt, sondern auch seine Überzeugung, dass das Evangelium wahr ist und dass das Evangelium wirklich der einzige Weg zur Rettung ist. Die harten Worte sind kein Zufall, sondern sie lassen uns einen Blick werfen in das Herz des Paulus. Und in diesem Herzen des Paulus steckt eine Gewissheit, dass das Kreuz ein Ärgernis ist, dass es hässlich ist. Und dass es uns erzählt, und zwar auf grausame Art und Weise, dass wir alle schlimme Sünder sind. Aber in diesem Herzen des Paulus steckt auch die Überzeugung, dass dieses Kreuz für uns sündige Menschen die einzige Hoffnung ist. Eine Hoffnung, die durch Irrlehren immer wieder gefährdet ist. Aber auch eine Hoffnung, die bis Jesus wiederkommt, niemals erlöschen kann. Und es ist mein Gebet heute Morgen, dass jeder von uns immer mehr ein solches Herz wie Paulus bekommt. Amen.